Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo, lieber Robert. Es ist wieder eine Woche rum. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist wirklich genau eine Woche rum für uns beide, glaube ich. Wir haben letzte Woche auch spät aufgenommen. Robert, warum haben wir spät aufgenommen? War ich es diesmal schuld?
Nein, hallo zusammen. Andreas ist diesmal völlig unschuldig. Dieses Mal geplant, etwas später, wobei ist ja immer noch Donnerstag. Nee, ich war 3 Tage im Phantasialand. War sehr schön. Allerdings nicht zum Achterbahnfahren oder was macht man sonst dort? Wasserrutsche oder sowas? Eis essen, essen. Doch, gegessen haben wir ganz viel. Nee, ich war quasi mit deinem Themenkollegen, wie nennt man das? Mitstreiter, Wettbewerber, Kollegen, Branchenfreund, mit dem
Ich finde Kollege schön.
Kollege, genau, mit dem Santino Giese zusammen hatten wir einen Workshop 3 Tage im Phantasialand mit wunderbaren Gästen ta oder Teilnehmenden, vom Lead bis zum Auftrag, also das ganze Thema so quasi, wie holst du Leads, wie qualifizierst du die, wie kannst du die nachsprechen, also nachher ansprechen, wo natürlich dann das ganze Thema Prozesse in dem CRM dann auch eine große Bedeutung hat. Und das war sehr schön. Feedback war super. Location ist ein Träumchen tatsächlich. Und das Essen, naja, also diesmal waren es 2 Kilo.
Oh, naja, die geht auch wieder weg.
Definitiv.
Das Thema ist halt total spannend, das zu verknüpfen, ne? Wenn du halt sagst, weißt du was, du kümmerst dich um die Lead-Generierung bei den Leuten, oder die Leute kümmern sich drum und du hilfst ihnen dabei. Aber was passiert dann im CRM damit? Weil ein Lead zu generieren ist ja, weiß Gott, noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Genau, und vor allen Dingen, also es gibt ja auch Tools, also ne, wenn man mal Richtung Onpreo oder sowas gucken, die sich ja darauf spezialisiert haben auch, aber wenn ich sowas halt nicht nutzen will, weil ich es vielleicht nicht in der Masse habe oder sowas, dann ist es vielleicht, oder ich will es sehr, sehr individuell haben, dann kann es halt auch schon Sinn machen, das im eigenen CRM abzubilden. Genauso wie ich es für mich, für meinen Markt, für meine Kunden, potenziellen Kunden haben will. Und von daher ist das sehr spannend. Ich finde es halt immer sehr spannend, dann auch zu gucken. Also bei dir ist es ja auch, wenn du mir was schickst, was du wieder für ein CRM an Automation oder sowas gebaut hast, da gucke ich ja wie ein Auto, weil das ist, ja, ich könnte es wahrscheinlich auch hinkriegen, aber das ist nicht mein Thema. Und das war jetzt so spannend, weil wir uns das halt aufgeteilt haben. Wenn Santino dann was gezeigt hat, in dem Fall On Office, wo ich dann so sagte, oh, sehr cool, dass es das auch geht. Wusste ich gar nicht. Ja, das war sehr spannend auf jeden Fall.
Aber das ist ja das Schöne in diesen CRMs, also sowohl in Office als auch in PropTech, ist ja unglaublich viel möglich. Aber man weiß es halt eben nicht, weil es so viel ist. Also was du da alles automatisieren kannst, egal ob es ein Office oder PropTech ist, du kannst mehr oder minder wirklich komplett individuell deinen Workflow abbilden. Du musst es eben nur tun. Aber wenn du eben nicht weißt, was du tun kannst, ne, dann ist es auch immer schwierig.
Tatsächlich, und da komme ich
Von daher ist
jetzt,
das schon ganz viel möglich.
da komme ich auf deinen, wir versuchen Probleme zu lösen, die wir vorher nicht hatten. Wir haben quasi den ersten Tag, also zumindest den Vormittag, nichts anderes gemacht als erstmal die Theorie quasi. Also überlegt, warum verkauft man ein Haus, wie kann ich die Leute finden, wo finde ich die Leute und so weiter. Weil wenn ich das nicht weiß, dann mache ich halt irgendwas, aber es ist halt nicht gezielt. Und das ist halt, also Theorie gehört da auch immer dazu. Und dann einen Plan machen und dann umsetzen.
Ja, und was ich ja immer sage, ist, dass Automatisierung auf dem Blatt Papier anfängt. Also genau das, was du gerade mit Theorie meinst. Die Software ist egal, die ich benutze. Im ersten Schritt mal. Ich muss mir erstmal meines Prozesses bewusst werden und dann ihn in der Software umsetzen können. Aber mein Prozess ist außerhalb von der Software.
Das ist richtig. Ja, und das gilt für das, was
Also,
du machst
ich habe
und
da
was
einfach
ich
mal.
mache.
Genau, ich habe irgendwann einen schönen Vergleich gehört. Da hat jemand, der Videograf war, hat auf YouTube dann die Frage bekommen, welche Software soll ich denn benutzen? Wo er sagt, die Software ist vollkommen egal. Casablanca wurde mit Schere und Tesafilm geschnitten. Also die Software ist egal. Der Prozess dahinter, der ist das Wichtige. Und das gilt für die meisten Sachen tatsächlich.
Was ja genauso
Und
ist.
da hilft nichts besser als ein Stift Papier, wenn man es digital machen will, zumindest mit einem iPad und einem Stift von mir aus.
Ja, es ist das Gleiche wie, welche Webseite soll ich nutzen oder sowas. Es ist genau dasselbe. Also am Ende immer zuerst erstmal die Theorie durchgehen. Ich habe da mir so eine Excel-Tabelle mit dem Ebenenmodell von Karl Kratz zum Beispiel, wo ich einfach die verschiedenen Perspektiven reintue, also Ebenen, und dann sage, was brauche ich alles, was brauche ich nicht. Kann man auch super für die Wettbewerbsanalyse machen. Was mache ich, was macht der Wettbewerb, wo kann ich noch ansetzen und so weiter. Also ist im Prinzip immer Theorie und dann muss ich in die Umsetzung kommen.
Da kann man viel Spaß mit haben, ne? Das ist schon so.
Sehr viel Spaß, ja.
Also wenn man an sowas Spaß hat, also du und ich, wir haben den Spaß ja an sowas. Das ist ja das Verrückte daran. Aber ist ja alles gut. Okay, also ihr hattet einen schönen Workshop, das freut mich. Phantasialand immer eine Reise wert. Für viele Dinge. Ich möchte mit dir aber heute tatsächlich, wir haben uns ja vorgenommen, ein paar Themen vorzumachen, wir haben auch kurz was besprochen. Ich möchte mit dir über, und jetzt kommt das schwierigste Wort des Tages, Volatilität reden. Also warum ist der Immobilienmarkt so anfällig für Beeinflussung von außen? Was meine ich damit? Ich habe gerade wieder das Gefühl, dass viele Makler kämpfen, Immobilien an den Mann zu bringen. Ich weiß nicht, wie da, ob du da gerade vielleicht auch im Phantasialand irgendwas zugehört hast, wo du mit ein paar Maklern zusammensaßt, oder ob mein Gefühl mich da trügt.
Ja und nein. Es ist nicht eigentlich immer das Gleiche, wenn man so will, dass es am Ende, wenn es gut bepreist ist, dann, oder wenn es marktgerecht bepreist ist, dann findet es auch Abnehmer. Aber die Unsicherheit, die halt sowohl gesetzlich und so weiter, also das, was gerade mit Wärmepumpen, mit Solar, mit dann natürlich Gas und so weiter, was da Sanierung, was da gerade so alle auf uns einprallt.
Einprasselt.
Prasselt, genau. Das ist schon nicht ohne. Und dann überlegst du dir halt, du hast vor uns gerade genannt, in unsicheren Zeiten überlege ich es mir halt dreimal, wie ich mir dann vielleicht die Zukunft gestalte und wie flexibel oder unflexibel ich bin.
Also ich glaube, das ist tatsächlich der größte Punkt, dass diese Lebensentscheidung Haus, die treffe ich ja am ehesten, wenn ich mich gerade in meinem Leben sicher fühle, um meine Zukunft zu planen.
Ja.
Also das ist ja nun mal eine relativ große Entscheidung, die man da trifft als Käufer.
In der Regel, ja.
Und da ist für mich eben die Frage, da sind wir gerade eben wieder in Zeiten, also wir haben jetzt den 5. März 2026, man muss ja heute dazu sagen, geht ja alles so schnell. wenn man da guckt, was in den Nachrichten auf der Welt gerade los ist, Iran, Jerusalem, Amerika, Ukraine, Afrika, Südamerika, also überall sind ja so Krisenherde, China, Taiwan, wo man denkt, wenn die alle mal zusammenkommen, dann kriegen wir ein Problem. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach diese fehlende Sicherheit dafür sorgt, dass die Menschen diese Entscheidung gerade vertagen, anstatt sie zu treffen. Diese Kaufentscheidung.
Kann schon gut sein. Also vor allen Dingen Neubau und sowas, das ist, also bei Neubau höre ich es auf jeden Fall immer, dass es schwierig ist. Wobei ich da manchmal auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass es, wenn ich mir dann Wohnungen angucke, die da angeboten werden, ist einfach eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einer Studentenstadt für 500.000. Passt irgendwie nicht. Also da ist das Angebot auch einfach am Markt vorbei quasi gebaut worden. Und ich glaube, wenn es gut bewertet ist oder bepreist ist, dann wird es seinen Abnehmer finden.
Das, ja, klar. Aber das Bepreisen ist halt tatsächlich, glaube ich, das Schwierige gerade, weil du natürlich mit einem gewissen Vorstellung da reingehst, mit Programmen, die Zahlen von vor einem halben Jahr haben. Ich glaube, das wird tatsächlich in dieser schnelllebigen Welt immer, immer, immer schwieriger. Dass du guten Gewissens heute noch mit dem Wert da reingehst, wo du sagst, der ist es, und drei, vier Wochen später merkst, ja, funktioniert so aber nicht, schade.
Deswegen gibt es ja dann auch so Tools, wo du quasi so Preisspannen hast. Also was passiert, wenn du 100.000 mehr aufrufst oder weniger aufrufst? Wen sprichst du dann an? Wen sprichst du nicht an? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verkaufst oder nicht? Und am Ende, heute habe ich es mit am Ende, ist ja quasi das, was eine KI vielleicht könnte, dass es eine Prognose erstellt aus historischen Daten, wo gewisse Ereignisse schon mal eingetreten sind und was bedeutet das für kommende oder aktuelle Ereignisse. Also das wäre auch mal spannend, ja. Müsste man mal gucken. Sprengnet und sowas, die haben ja da ganz gute Daten, ob die sowas schon mal gemacht haben oder ob die das mit quasi integrieren quasi. Ja.
Wäre mit Sicherheit ein Riesenhebel, wenn man sowas mitdenkt. Gerade das Thema, wir wollen ja nicht so viel über KI reden, haben wir gesagt. Ne?
Klappt super.
Aber da können halt Datenmengen analysiert werden. Ja, es ist halt überall, zumindest in meinem Leben. Aber da können halt Datenmengen analysiert werden, die man sonst im Leben nicht analysieren könnte. Ne?
Ja, genau.
Ich hatte gerade ein Webinar vom Immobilienprofi zum Thema Langdock. Und haben wir zum Beispiel einen Agenten gebaut, der eben Stärken und Schwächen analysiert einer Immobilie, binnen von Sekunden. Und das war verdammt nah an der Realität. Und das mit einem Aufwand von 20 Minuten. Wenn man sich ein bisschen Mühe bei dem Agenten geben würde, wäre man dann nachher wahrscheinlich bei einem verdammt richtig guten Ergebnis.
Ja.
Und wenn man dann das, was du gerade sagst, eine Simulation laufen lassen würde, mit Sicherheit.
Im Prinzip brauchst du ja bloß die Daten, die entsprechende Einschätzung, also das, was quasi der Mensch, so wie er bisher arbeiten würde. Und dann kannst du da schon eine ganze Menge Gutes rausziehen.
Kann man schon viel machen. Aber, und jetzt kommt wieder der Meister der Überleitung, wir haben ja so ein paar Themen für heute besprochen. Und je mehr ich diese Themen durchgehe, merke ich, dass die eigentlich alle auf dasselbe Thema einzahlen. Und da sind wir bei dieser Volatilität. Was kann ich jetzt machen, um trotzdem Umsatz zu machen, auch in schweren Zeiten? So. Das ist jetzt eine relativ platte Frage. An den Meister der Lead-Generierung.
Ja gut, aber Lead heißt ja nicht Umsatz. Es kann zu Umsatz führen.
So, richtig.
Aber das ist korrekt. Nicht unbedingt die Korrelation. Das ist ja das, was ganz oft angenommen wird. Robert, mach mal Ads und dann Wasserhahn auf, Wasser sprudelt. So ist es halt dann nicht. Na? Und nur weil ich viele Angebote habe, heißt es auch nicht, dass ich deswegen unbedingt schnell den Umsatz habe oder sowas. Ne? Wenn ich die Sachen nicht gut präsentiere, wenn ich die falschen Leute dazu bekomme, wenn ich es überhaupt nicht anbiete oder sowas, dann passiert da halt auch nichts. Ne?
Das ist so, worauf ich hinaus wollte, ist aber das Thema, ich finde das Thema Lead korreliert schon mit Umsatz. Ganz einfach über das Gesetz der großen Zahl.
Das schon.
Je mehr ich oben reinschmeiße, je mehr kommt unten raus.
Genau. Aber ich muss halt auch die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Also billig oder günstig ist dann halt nicht, weil es wollen ja viel mehr dann am Ende quasi das Gleiche erreichen und dann ist es halt ein Wettstreit.
Das ist so und da muss ich dann irgendwie mich abheben, das heißt entweder über die Lead-Generierung, über meine Art der Arbeit, über meine Geschwindigkeit der Arbeit, über meine Prozesse, die es im Hintergrund leicht machen. Das sind ja die Sachen, die ich dann tun kann.
Ne, vor allen Dingen über die Marke, beziehungsweise das Herausstechen. Also gerade jetzt, wo wir immer vergleichbarer werden, wo Dinge von sehr vielen sehr gleich oder ähnlich angeboten werden können als Dienstleistung oder so, das hat man auch jetzt in den 3 Tagen, ne, wo dann halt klar war, am Ende ist es die Persönlichkeit oder die Marke, und was die für mich macht. Ne? Also wir hatten das ganz oft so auch dieses, ja, warum soll ich jetzt einen Support von der Software anrufen, wenn ich da aber eigentlich jemanden habe, der sich noch viel tiefer damit auskennt, noch besser. Also ruft er uns zum Beispiel an. Ne? Er könnte auch zu Google gehen und sich da beraten lassen. Nur im Zweifelsfall freut das halt Google, weil kriegen sie noch ein bisschen mehr Geld, weil die arbeiten halt für Google. Wenn sie zu mir kommen, arbeite ich für den Kunden.
Entschuldigung. Ich finde es total wichtig, da unabhängige Leute zu haben, die einen beraten bei einer Software, bei einem oder bei Ads oder sonst was. Weil die gucken über den Tellerrand hinaus. Und die versuchen, Lösungen für den Kunden zu finden. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ich hatte das letzte Woche tatsächlich auch, wo ich bei einer Kundin war, die ein Problem hatte, was sie schon, weil zwei Softwaren, ne, das Immobilien-CRM, welches auch immer das jetzt war, und eine Drittanbieter-Software nicht richtig miteinander redeten. Oder nicht so, wie sie es gewollt hat. Und sowohl Softwareanbieter A als auch Softwareanbieter B sagte, ja, geht aber nicht. Ich sage, ja, das stimmt, nativ geht das nicht. Aber da müssen wir einen Weg finden, wie wir da rauskommen aus dieser Lösung, ne, oder aus diesem Problem. Das heißt, wir müssen einen Workaround finden. Und deswegen ist diese Unabhängigkeit, glaube ich, so wichtig, dass du nicht für Google arbeitest und nur in Google-Welten denkst, sondern du denkst frei drumherum. Ich denke nicht nur in On-Office- und PropStack-Welten, sondern ich denke erstmal in Prozessen und in Lösungen und drumherum. Und ich glaube, das ist das, was einen riesen Erfolg generiert.
Das plus, dass wir, also ich schätze dich auch mal so ein, durch diese, ist es da Neutralität oder Offenheit, sag ich mal, dass wir uns halt links und rechts auskennen auch, also auch links und rechts gucken können, weil wir halt nicht nur für einen Anbieter oder für was auch immer arbeiten, können wir vollumfänglicher quasi dann noch Lösungen finden, die das Problem wirklich lösen. Und
ja. Neutralität, ja, Entschuldigung.
Und das hilft natürlich dann dem Kunden auch am Ende besser, als wenn er dann auf Lösungen, die halt dort funktionieren, weil sie angeboten werden. Ne? Also ich sage es auch ganz oft, sage ich, nee, das funktioniert so nicht oder nee, das klappt dann mit uns nicht oder sowas. Ne? Das ist halt in der größeren Firma so oder so wahrscheinlich eher schwierig möglich, weil dort muss halt gekauft werden, verkauft werden, ne? Das Produkt. Da kann ich nicht links und rechts sagen, ah nee, nimm doch lieber das vom Wettbewerber, weil das ist besser. Geht nicht. Wir können halt sagen, okay, das und das brauchst du, dann ist das und das wahrscheinlich das Richtige für dich. Und das können wir pro Kunde machen. Ne?
Genau. Und ich finde tatsächlich diese Neutralität, also ne, weiß ja jeder, ich betreue Kunden bei OnOffice und Kunden bei PropStack, die jetzt untereinander nicht unbedingt Best Buddies sind, logischerweise, weil die beiden großen CRM-Systeme am Markt. Ich bin da vollkommen neutral dazwischen. Das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer der leichteste Weg. Mir ist es aber immer wichtig, weil es für jeden Kunden das perfekte CRM oder das beste CRM gibt. Das ist nicht die One-Fits-All-Lösung. Das sage ich auch gerne jedem, der es hören will und auch den Leuten, die es nicht hören wollen. Aber man lernt natürlich auch aus dem einen System für das andere System, weil das eine System löst etwas so und dann die Lösung finde ich vielleicht gut, dann überlege ich, wie könnte ich die im anderen System umsetzen, obwohl das andere System anders gedacht war, ursprünglich mal. Und da kann man ganz viel draus ableiten, glaube ich. Aus dieser Idee der Neutralität dazwischen. Und aus dem nicht für ein Unternehmen zu arbeiten. Wie gesagt, wenn du für Google arbeitest, dann denkst du halt an Google. Und dann denkst du hauptsächlich daran, wie du den Revenue für Google erhöhst. So, das ist dann dein Ziel.
Und mein eigener Bonus interessiert mich dann.
Korrekt. Also ich will jetzt ja auch nicht so tun, als würde uns Geld nicht interessieren. Also auch du und ich müssen eine Familie ernähren und müssen leben.
Ja, ja, das
aber ich
schon.
Ich weiß, wie ja. viel du für deine Kunden tust. Ne, also ich weiß ja, was du für deine Kunden tust, wo andere Leute eine Rechnung dran hängen. Ich weiß, was ich für Kunden tue, wo ich andere Leute eine Rechnung dran hängen. Ja, denke, das gehört für mich halt dazu, dass wir einfach einen gewissen Aufwand betreiben, damit man ein gutes Ergebnis hat. Und ich glaube, wir haben schon ganz oft über das Thema Vertrieb gesprochen, dass das ist, was final den Erfolg bringt. Und was ja auch das Vertrauen schafft und was die Leute glücklich macht. Das kann man ja auch für die Leute hier zuhören, für alle Makler übersetzen. Also natürlich werdet ihr für die Vermittlung bezahlt. Aber ich war jetzt die Tage bei einer Kundin, die macht sich eine unglaubliche Mühe dabei, die Übergabe am Ende vorzubereiten und die Übergabe zu strukturieren für den Kunden. Und erinnert daran, Versorger abzumelden. Erinnert neue Käufer daran, melde dich bitte um. Hier geht's zum Amt. Denk bitte, hier ist deine Checkliste. Denk an deinen Personalausweis. Denk an ein Foto etc. pp. Also die geht diesen einen Schritt extra. Und die lebt nur von Weiterempfehlungen. Kein Leadkauf, kaum Social-Media-Werbung, nur Weiterempfehlungen.
Ja, und das ist ja
und das Schöne ist, das Ganze konnten wir prozessualisieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich so Checklisten und sowas, das ist ja wunderbar zu machen, ne?
Nee, aber ja, und da läuft jetzt ein kompletter Prozess. Wenn Übergabe ansteht, verschicke dann und dann diese Mail. Und genial, ist halt genial, wenn du dann überlegst, dass du heutzutage diese extra Meile gehen kannst, ohne sie zu gehen.
Es sind die Kleinigkeiten, also die dann kommen und die den Unterschied machen, und das bleibt im Hirn. Ist ja auch, du hast als Punkt hier, hast du große Maklerhäuser versus Einzelmakler. Das ist ja auch so. Bei großen,
jetzt kann ich mich richtig unbeliebt machen.
Ja, nee, soll ja kein Bashish sein. Beides hat Vor- und Nachteile. Einzelmakler oder also kleine Makler oder also kleine Maklerunternehmen, nennen wir es auch mal so, haben natürlich den Vorteil, dass sie flexibler sein können, wo vielleicht ein größeres Maklerhaus in ihrem Prozess doch eingeengter sind. Ne? Also es ist ja auch so, wenn du eine große Softwarefirma hättest zum Beispiel, also ich komme aus der Software, deswegen ist es immer so ein Beispiel, hast du halt im Vertrieb gewisse Grenzen, die du einhalten musst. Sei es Rabatte, sei es Zusagen, irgendwelche Specials und so weiter. Alles andere musst du dir quasi freigeben lassen oder sowas. Also es gibt einen klaren Prozess, der dauert dann, und für den Kunden ist es manchmal so ein bisschen so, ach, jetzt muss er erst zu seinem Chef, warum rede ich nicht gleich mit dem Chef, ne? So ungefähr. Der hat ja gar nichts zu tun. Oder zu sagen. Ja. Während jetzt der kleine Makler sagen könnte, ja, das können wir schon so machen, ich entscheide das jetzt hier mal, ich mache das jetzt so oder wir machen so und ja, das passt. Ne? Also dieses individuell gegenüber starren Prozessen oder sehr unflexiblen, weniger flexiblen Prozessen kann halt auch in gewissen Sachen Vorteile bringen. Ne?
Ich, wenn ich darf, zitiere ich meinen Sportlehrer der 7. Klasse. Wir hatten da einen Mitschüler, der war damals schon an die 2 Meter groß. Und da sagte der Sportlehrer immer, du bist wie so ein Ozeandampfer, wenn du 5 Kilometer vorm Hafen nicht bremst, scheiße für den Hafen. und das ist tatsächlich was, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Innovationsgeschwindigkeit meiner Meinung nach so hoch ist wie noch nie, haben, glaube ich, kleinere Unternehmen mit ihrer Innovationskraft und mit der Möglichkeit, schnell zu reagieren, einen Riesenvorteil. Und vielleicht auch gar nicht unbedingt auf die Größe, aber zum Beispiel inhabergeführte Unternehmen, die kein Venture Capital drin haben, keine Investoren oder sonst was, die wirklich reagieren können auf das, was draußen passiert, oder agieren können. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, den man sich gerade geschaffen hat da, oder den man sich damit schaffen kann. Ich merke das jeden Tag, wenn ich, also ich arbeite ja bewusst und sehr, sehr gerne mit größtenteils kleinen Maklerhäusern zusammen. Also ne, so 1 bis 10 Mitarbeiter ist so meine offizielle Zielgruppe, die ich irgendwann mal definiert habe. Du weißt aber selber, dass man da sich da auch manchmal Dinge ergeben bei größeren Unternehmen. Ich merke aber immer wieder, wie viel komplizierter für so ein großes Unternehmen das Thema Prozess ist, weil ich einfach 200 Makler glücklich machen muss, anstatt 3. Und Prozesse für 200 zu bauen ist doppelt bis 4-mal so schwer wie für 10. Mhm. Ne? Weil du kannst nicht jeden glücklich machen. Aber wie gesagt, für mich ist gerade das Thema Innovationsgeschwindigkeit. Glaubst du, dass, also wir sprechen ja immer davon, der Makler, der KI einsetzt, wird den Makler ersetzen, der es nicht tut, etc. Ich glaube, dass größere Systeme, sei es ein Franchise oder sei es kein Franchise oder größere Maklerhäuser, sich sehr anstrengen müssen, um diese Innovationsgeschwindigkeit mitzugehen, die der kleine Makler um die Ecke hat.
Je nachdem, wie sie aufgestellt sind, ja. Wenn sie aktiv die Themen angehen, also zum Beispiel so ein von Poll, Die haben da den Wolfram Gast, der ist Chief Digital Officer oder sowas. Also die haben schon sehr, sehr früh, sehr, sehr lang schon sind die dabei, diese ganzen Themen digital gut umzusetzen. Ob das jetzt alles so wirklich sinnvoll ist oder was auch immer. Also sie machen sehr viel, sie machen sehr viele gute Sachen und sie haben sich dem Thema angenommen. Aber es ist halt auch ein Standard. Es ist halt, wenn ich jetzt sage, das ist ein McDonald's, dann killt mich von Pull wahrscheinlich. Nein.
Wolfram, liebe Grüße, wir haben dich gern.
Es ist halt wie so eine Systemgastronomie. Ne? Also du weißt einfach, wie was funktioniert, wann was gemacht wird, ist es sehr routiniert. Aber dann hast du halt das, was ich vor uns gesagt habe. Wenn du dann mal etwas hast, was aus Schema F ausbricht, dann kann es halt sein, dass es hakt. Ne? Und kleinen Maklerunternehmen, die können jetzt halt aber auch Dinge umsetzen, die vorher den Großen vorbehalten waren. Und das aber mit einer Entscheidungsgeschwindigkeit, die es vorher nicht gab. Also, sind wir mal ehrlich, würde ein Maklerhaus dich, mich einfach mal 14 Tage quasi exklusiv buchen. Wir könnten Prozesse aufsetzen, wir könnten quasi die ganze Leadmaschine aufbauen und. Also dieses, wir würden da auf einen Schlag so viel reinbringen und umsetzen können, das wäre bis vor, naja, sag ich mal, 2 Jahren noch nicht möglich gewesen.
Das ist ein total schöner Satz, den du gerade gesagt hast. Ich habe da letzte Woche oder vor 2 Wochen mit dem Alexander Timper drüber telefoniert und da haben wir über Vektordatenbanken gesprochen. Und dann sagte er, ja, ist doch ein alter Hut, haben wir vor 15 Jahren schon bei Airbus gemacht. Ja, genau. Bei Airbus. Heute kann das jeder machen. Jeder mit den bekannten Einschränkungen, aber grundsätzlich steht jedem heute Technik zur Verfügung, die vor 10, 15 Jahren gerade mal Großkonzernen zur Verfügung standen. Jetzt ist aber natürlich, was du eben gesagt hast, der Entscheidungsweg bei einem größeren System von Paul Engel, Völkers, Falk, Remax, wie sie alle heißen, viel, viel längerer Entscheidungsweg als bei Max Mustermann um die Ecke. Max Mustermann sagt, mein CRM geht mir auf die Nerven. Andreas, kannst du mir mein CRM automatisieren? Kann ich. Gut, wir sehen uns nächste Woche. Wir besprechen die Prozesse. Wir brauchen 14 Tage, die Prozesse sind umgebaut. Dauert natürlich exorbitant viel länger bei einem System mit 2, 3, 4, 500 Maklern. Mhm. Weil dann hat der wieder was zu den Prozessen zu sagen, der hat wieder was dazu zu sagen, der hat wieder was zu sagen. Das ist ein Riesenunterschied.
Könnte man, so als Idee von mir, könnte man das aber auch sagen, okay, wir haben jetzt Prozess, das und das wollen wir verändern, dass man das runterbricht auf kleinere Prozesse, die schneller genehmigt werden könnten. Wäre das eine Lösung für große Maklerhäuser? Also, dass man nicht den Elefanten im Ganzen quasi implementiert, sondern Stück für Stück, quasi wie so ein Lego-Elefanten?
Im Grunde ja. Definitiv, macht auch total Sinn. Gefahr dabei ist immer, wenn man, beziehungsweise anders, wenn ich darf, hole ich einen Moment aus. Ich werde ja ganz oft von Leuten angesprochen, kannst du mir diese eine Automation, diesen einen Prozess, kannst du mir dieses Feld, kannst du mir das und das bauen? Kleinigkeiten. Das geht, das kann ich. Das ist überhaupt kein Problem. Einzig die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir manchmal nicht. Also wenn jetzt mein ganzes Auto verrostet und ich schraube mir Alufelgen dran, habe ich immer noch ein verrostetes Auto.
Kannst du mit Farbe drüber streichen?
Und man muss aufpassen, dass man man muss aufpassen, dass man die Prozesse dann so aufgliedert, dass sie trotzdem einen Mehrwert haben, weil du mit jeder Prozessänderung ja auch in den Menschen eingreifst. Ne? Also den Human in the Loop gibt es ja nicht nur positiv, den gibt es ja auch beschwerend. Wenn sich Menschen umstellen müssen, mögen sie das in der Regel sehr, sehr selten. Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viele Mikroänderungen macht, wo es danach heißt, ja, die haben ja gar nichts gebracht. Ja, klar, weil wir den ganzen Prozess nicht angepasst haben. Also es geht, was du sagst, und es macht auch ein Stück weit Sinn. Man muss nur immer aufpassen, dass man da den richtigen Hirnschmalz reinsteckt, dass es auch wirklich gut wird am Ende des Tages.
Ja gut, wenn das...
Weil ein Prozess ist ja immer von A bis B ein Weg.
Ja, aber wenn das klare Bild da ist, also was am Ende stehen soll, könnte ich mir halt vorstellen, dass das funktioniert. Hätte halt auch den, ach, wie hieß der, ist das nicht agil? Also, dass ich das wirklich runterbreche und dann, also, ne, und dann sage ich halt, okay, unser Weg führt uns, soll uns am Ende dorthin führen. Und jetzt probieren wir aus, wie wir dort quasi hinkommen und suchen den besten Weg. Und dann habe ich halt viele kleine Teilstücke, die ich optimiere, sodass sie am besten passen und am Ende kommt dann halt das Ergebnis raus. Weil das mit dem AB okay, fand ich
ja,
jetzt gerade spannend.
Recht.
Warte ganz kurz. Eine Geschichte, die kenne ich vom Wandern auf Zypern. Da war auch mal, du wirst auf Zypern keinen Zyprioten wandern sehen. Weil warum sollte ich von A nach B ja. gehen, wenn ich in B nichts will? Und das ist ja genauso bei Prozessen oder bei den ganzen Sachen. Wenn ich nicht weiß, was B ist oder wenn B sinnlos ist, dann brauche ich das auch gar nicht machen. Dann ist es egal, ob ich kleine Schritte oder große Schritte mache. Deswegen sind wir wieder am Anfang. Vorher erstmal überlegen, was will ich eigentlich?
Ich hatte gestern einen Call, nee Quatsch, Entschuldigung, war eine WhatsApp von jemandem, der mich fragte, hör mal, kann man nicht ich glaube, es war sogar Langdock in dem Fall, mit Langdock das und das tun. Kann man das und das Tool da anbinden? Ja, du kannst jedes Tool da anbinden, mehr oder minder. Aber warum? Was willst du erreichen? Also wieder, das, was ich ganz oft sage, vom Ziel her denken. Und der Zypriot tut das und sagt sich wie so, bei A ist doch schön, warum soll ich nach B laufen? Ist doch super hier. Finde ich eine sehr schöne Aussage. Und das ist tatsächlich so ein Thema, nochmal, Prozesse, man kann das machen, ich habe das vielleicht eben auch ein bisschen falsch formuliert. Prozessual ist das überhaupt gar kein Problem, die Sachen runterzubrechen. Ich habe es mehr aus der Dienstleisterbrille betrachtet. Für den Dienstleister ist das natürlich exorbitant viel mehr Arbeit und viel mehr Risiko, dass nachher kleinere Prozesse nicht gemocht werden und deswegen sind alle Prozesse scheiße. Ne? Deswegen macht da so ein Gesamtprozess immer mehr Sinn. Aus meiner Brille.
Also ist bei Prozessen nicht der Weg das Ziel.
Und zwar nicht, weil ich ein Gesamtpaket verkaufen will. Das ist schon so. Aber ich glaube tatsächlich, dieses Thema Systeme, ich bin da sehr gespannt, Quo Vadis Systeme. Vielleicht reden wir irgendwann mal mit Wolfram oder mit diversen Menschen aus der Franchise-Welt. Ich meine, da gibt es ja genug. Wir kennen ja auch den einen oder anderen. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, dass wir uns da mal unterhalten. Weil mich würde das tatsächlich interessieren, ob die gerade da irgendwo was merken. Ich will jetzt gar nicht von einem Einbruch oder sowas reden. Ne? Also, so weit will ich ja gar nicht gehen. Aber da gerade irgendwie eine Veränderung merkbar ist, wenn man in diesen Größen arbeitet. Also ich habe mit vielen Sparkassen zum Beispiel gesprochen und die sagten schon, dass sie gerade ein bisschen merken, dass sie sich, was die Veränderung angeht, deutlich mehr anstrengen müssen als der kleine Makler um die Ecke. Daher kam mein Gedanke nämlich eigentlich aus diesen Gesprächen. Aber vielleicht sprechen wir da einfach mal mit den Leuten und holen sie mal hier rein. Wir hatten ja sowieso, wir wollten mal Gäste mit reinnehmen. Vielleicht wäre das der richtige Moment, um das da mal zu tun. Damit nicht wir beide hier wie die Blinden von der Farbe reden.
Ja. Naja.
Da müssen wir doch mal schauen.
Ja,
aber... Das ist doch machbar.
Wird spannend.
Ja. Es wird total spannend. Und bei dieser ganzen Geschwindigkeit, von der wir reden, darf man halt auch nicht verkennen, dass nicht jeder Weg, egal wie schnell er geht, es wäre es gegangen zu werden, um bei deinem Wanderbeispiel zu bleiben.
Nee, ich hatte es gerade, glaube ich, schon mal nebenbei gesagt, bei Prozessen ist nicht der Weg das Ziel, weil ich kann halt irgendwas machen, um mich zu beschäftigen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Aktion.
Im besten Falle nicht, nee. Das ist schon so. Deswegen muss man da so viel Hirnschmalz reinstecken, kann ich dir, wie gesagt, das ist ja alles kein, kein Killefits. Da muss man schon sehr viel Hirnschmalz reinstecken, damit einem das wirklich einen Mehrwert geht und auch bereit sein, Dinge fallen zu lassen, die man eigentlich total toll findet, weil man merkt, okay, sie bringen mir einfach keinen Mehrwert. Es tut einfach nichts. Es sieht cool aus, es macht Spaß, dass es da ist, aber was habe ich davon?
Schneiden, um zu wachsen.
Sehe ich bei dem Thema Ads bei dir jetzt tatsächlich aber ähnlich? Oh. Elon Musk hat mal gesagt, wenn du einen Prozess hast und ihn überdenkst und dich mindestens 3/4 gestrichen hast, dann hast du zu wenig gestrichen.
Das ist aber quasi die gleiche...
Ob dem jetzt so ist, naja.
Die gleiche Aussage wie Wolf Schneider, seines Zeichens einer der Textgötter, der halt gesagt hat, wenn du einen Text schreibst und nichts mehr wegstreichen kannst, dann ist es ein guter Text.
Habe ich irgendwo mal gelesen. In dem Zuge musste ich gestern sehr lachen. Ich war gestern bei meiner Mutter zu Besuch, kleine Anekdote am Rande, mit meinen beiden Töchtern und habe meine alten Schulzeugnisse, hatte meine Mutter natürlich alle noch. Von der ersten Klasse bis zum Abitur tatsächlich. Und für alle, die jetzt überrascht sind, ich habe tatsächlich Abitur. ja.
Soweit habe ich es nicht geschafft.
Siehst du mal, meine Tochter hat mich nämlich auch ausgelacht. Die ist jetzt auf derselben Schule wie ich und die hat mich auch ausgelacht, was für Noten ich zum Teil in der 5., 6. Klasse hatte. Wo ich dann einfach nur mein Abiturzeugnis rausgezogen habe und meinte, was steht da? Bestanden. Richtig. So, und das reicht. Bestanden ist gut, gut ist 2 ist knapp an der 1 vorbei. Oh Gott, wo kamen wir jetzt her? Entschuldigung. Oh Gott. Oh, kleine Anekdote. Oh, wenn man nichts mehr wegstreichen kann, ist ein guter Text. Von da kamen wir.
Du hast Elon Musk zitiert mit... wenn noch was wegzustreichen geht, dann...
Nee, der Gedanke ist weg. Ist aber nicht schlimm.
Nö. Findet sich wieder. Diese Woche, nächste Woche.
Bitte?
Der Gedanke findet sich wieder diese oder nächste Woche. Nächste Woche bin ich dann auch wieder im Büro, da haben wir nicht diese so einen ganzen Woche, Hänger. Bitte.
Ja, das kriegen wir schon hin. Ich habe es mir für nächste Woche ja auch schon ganz brav eingetragen, dass wir nächste Woche wieder pünktlich und früh genug dran sind. Steht hier ganz brav drin, unser Termin. Und er ist auch nicht verschiebbar. Von daher ist alles gut. Und ich glaube, das kriegen wir schon alles hin. Also ich bin gespannt, wo es sich hingeht. Und tatsächlich wird man versuchen, ob wir irgendwo für die nächsten Wochen vielleicht mal irgendeinen Geschäftsführer von einem größeren System hier reinkriegen. Oder zumindest mal ein bisschen nachhören. Weil das interessiert mich gerade wirklich, 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 genauso wie es mich halt interessiert, was die ganzen Prop-Tech-Lösungen angeht, wo ja auch viele mittlerweile, also viele aus einer Zeit kommen, als KI noch nicht so weit verbreitet war wie heute.
Mhm.
Ne? Wir hatten darüber gesprochen, Thema Bildbearbeitung, Virtual Staging und sowas. Wie sich das entwickelt gerade?
Ja, vor allen Dingen, wie die Transformation passiert von den ganzen Systemen, um die Leute mitzunehmen. Weil das ist ja ähnlich dem, was du sagtest, auch wenn ich ein großes Unternehmen habe, muss ich Prozesse gucken, dass da alle 200 mitgenommen werden oder so, ist ja bei der Software genau dasselbe. Ne? Nur, dass es dort halt die Kunden sind und wenn dann eine Funktion, die alle genutzt haben oder die viele genutzt haben, auf einmal nicht mehr da ist, ist das natürlich schlecht.
Ja, das ist so. Das ist so. Und wie gesagt, das ist dann auch manchmal einfach das Thema Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn ich einen Ablauf jahrelang so gemacht habe, dann kann der neue Ablauf immer noch besser sein. Wenn ich ihn jetzt anders machen muss, finde ich das doof. Ach, da ist der Gedanke wieder. So, genau, war ich nämlich an der alten Schule von meiner Tochter und die haben ein bisschen umgebaut. Und das ist alles viel sinnvoller, wie sie es jetzt gebaut haben, ne? Also meine alte Schule umgebaut, ich finde es furchtbar. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich diese Veränderung furchtbar finde. Also ich finde, das hätte man alles genauso lassen sollen, wie es war. Wir haben auch keine Brandschutztreppe gebraucht, keinen zweiten Fluchtweg.
Dazu sage ich jetzt nichts. Wahrscheinlich haben die in deiner Schule einfach überall Nein. Bilder von dir aufgehängt, so als Mahnung, was passiert, wenn man nicht fleißig ist und lernt.
Ey, meine Lehrer wissen bis heute nicht, wie ich das Abitur bestanden habe. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe es auch nie wieder gebraucht. Von daher ist alles gut. Da passt schon alles.
Gut, hast du noch
in
was?
In Ordnung, mein lieber Robert. Nee, tatsächlich nicht. Ich würde sagen, danke dir für deine Zeit. Danke für eure Zeit beim Zuhören. Und nächste Woche dann wieder in deinem Büro.
Mit ordentlich Zeit. Genau, machen wir so. Bis denn.
Mit ordentlich Netz. Ciao.
Tschüss.